Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Und es freut mich ganz besonders, weil zu meiner Linken sitzt meine gute Mo.
Hallo.
Und für alle, die es da draußen noch nicht so ganz mitbekommen haben, ohne Mo würde dieser Podcast hier überhaupt nicht mehr stattfinden. Ja. Weil Mo sorgt dafür, dass ich überhaupt Gäste bekomme, sorgt dafür, dass ich überhaupt irgendwie ins Kino gehe, sagt mir, wann ich ins Kino zu gehen habe. Also Mo, erstmal auch nochmal hier öffentlich für alle. Vielen lieben Dank für deine wertvolle Arbeit für diesen Podcast.
Sehr gerne.
Und ihr habt es schon klatschen gehört, die gute Melanie, oder wir sagen hier einfach jetzt Melle, oder?
Alles, ja, wunderbar.
Melle ist auch hier. Eigentlich eher zuständig so bei uns für Social Media.
Genau.
Aber natürlich auch zuständig für alle Themen Harry Styles, der uns schon immer in unseren Videomeetings ja fröhlich entgegenstrahlt, wenn er hinter dir da, wenn du im Homeoffice bist.
Ja.
Sieht man immer den tollen Pappaufsteller von
Harry. Ich würde sagen, man muss zur Korrektur sagen, Melle wohnt nicht mit Harry Styles zusammen.
Leider.
Leider nicht.
Nein. Gut, ja. Und damit ist das Stichwort Harry Styles schon gefallen und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, über welchen Film wir heute sprechen wollen, nämlich Don't Worry Darling, den zweiten Film von Olivia Wilde. Und wir müssen es hier, glaube ich, heute ein bisschen aufteilen. Ich glaube, es wird ein sehr interessanter Podcast, wie wir ihn wahrscheinlich noch nie in der Form hatten, weil wahrscheinlich wird die erste Hälfte erstmal für den Gossip draufgehen, weil tatsächlich ist Don't Worry Darling ja die Art von Skandalfilm, die man sich ja als Filmschaffender nicht wünscht. So, weil gefühlt mehr Leute reden mittlerweile über alle Skandale rund um diesen Film und nicht mehr so wirklich über diesen Film. Das tun wir natürlich auch. Wir reden erstmal so ein bisschen über all die Skandälchen und Skandale. Dann reden wir natürlich auch noch über den Film. Und wahrscheinlich werden wir noch einen Spoiler-Teil irgendwie mit ranpacken müssen, weil ja, bei diesem Film spoilerfrei zu sprechen ist so, boah, die eine Sache, die da passiert ist, die war super krass. Und ja, deswegen machen wir das heute mal so ein bisschen dreigeteilt. Und ich weiß gar nicht jetzt, wie ich hier anfangen soll, wo ich anfangen soll. Don't Worry Darling, es ist eigentlich die Alice im Wunderland-Geschichte für die Zeit der 50er Jahre. Wir haben die junge Alice gespielt von Florence Pugh, die ja eigentlich für 50er Jahre Hausfrauen-Wunderland lebt mit ihrem Mann Jack. Der fährt halt früh morgens fröhlich zur Arbeit und macht halt irgendwie was für den mysteriösen Frank und das ist das Project Victory und da sind sie dann den ganzen Tag beschäftigt und wenn er nach Hause kommt, ist Wifey im schönsten Outfit und hat schon das Haus geputzt und der Cocktail ist schon bereit.
Alle
und
sind glücklich,
alle sind happy, toll. Genau. Und es ist irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen, bis Alice irgendwann anfängt so, okay, da scheint doch irgendwas nicht zu stimmen. Irgendwie fallen ihr immer mehr Sachen auf, die ein bisschen mysteriös und merkwürdig sind und so langsam scheint das alles irgendwie, dieses wunderschöne Gebäude dieser Welt da in sich zusammenzukrachen. Sie hinterfragt einmal zu häufig ihren Mann, sie hinterfragt einmal zu häufig diesen mysteriösen Frank, gespielt von Chris Pine und ja, sorgt damit nur für noch mehr Ärger für sich selbst und ja, eigentlich ein schöner, spannender Mystery-Thriller, auf den ich mich wirklich gefreut habe, als ich das erste Mal gehört habe, worum es geht, dass Florence Pugh da irgendwie mitspielt, dass das halt wirklich so Mystery, so Oldschool-Mystery irgendwie ist und dann ging es irgendwie los mit den 1000 Skandälchen und ich weiß schon gar nicht mehr. Also ich habe mir tatsächlich für diesen Podcast Notizen gemacht, nur mit den Skandalen, damit ich so grob irgendwie gucken
die
kann.
Die Timeline verfolgen.
Und ja, wir fangen halt einfach mal an und es ging ja offensichtlich los mit Shia LaBeouf. Mo,
ja.
Was wissen wir denn zu Shia LaBeouf und Don't Worry Darling?
Shia LaBeouf war eigentlich der vorangegangene Harry Styles. Hm. Also Shia LaBeouf war für die Rolle des Jack vorgesehen. Eigentlich, glaube ich, so sagt man heute, korrigiere mich, Melle, weil weil das habe ich mich vorhin erst nachgelesen, Harry Styles schon vorgesehen war, aber das ging dann nicht, weil er ist auf Konzerttour gegangen, deswegen konnte er nicht genommen werden, hatte also Terminprobleme, ganz, ganz schwierig. Also hat sich dann Olivia Wilde für Shia LaBeouf entschieden, aber da gab es dann Probleme. Und zwar hat dann seine damalige Freundin FKA Twix, nicht wieder Schokoriegel.
Twix, früher hieß sie Ryder.
Genau. Er hat dann Anschuldigungen erhoben, dass er sie psychisch und emotional missbraucht habe. Und dann hat man sich wohl entschieden, Shia LaBeouf aus dem Projekt ausscheiden zu lassen.
Aber das ist ja quasi auch schon wieder ein Skandelchen, was jetzt wieder aktueller wurde. Was, wer hat wen wie gehen lassen oder wer ist wie gegangen?
Da gibt es ja dann auch irgendwie dieses merkwürdige Twitter-Video von Olivia Wilde, wo sie Shia LaBeouf ja quasi anfleht, irgendwie zurückzukommen und so nach dem Motto, ja, das Problem Flo, also das Problem Florence Pugh.
Miss Flo.
Kriegen wir auch noch irgendwie geregelt, weil ursprünglich hieß es, sie hätte ihn gefeuert, damit die Spannungen am Set irgendwie so ein bisschen weggehen.
No weil, asshole policy.
Genau, weil ich meine, Shia LaBeouf ist ja auch schon so eine Marke für sich geworden. Ne? Also ich meine, ich finde es teilweise echt skurril, was dieser Typ irgendwie macht, von seinen komischen Kunsteinlagen in Anführungszeichen bis hin zu sein, ich tätowiere mich mal für so einen Direct-to-DVD-Film einfach komplett und dem vollen Oberkörper und irgendwer hat mir erzählt, ich glaube, Pascal hat mir erzählt, man sieht ihn nicht mal in diesem Film mit freiem Oberkörper,
also
dass man dieses
gelohnt.
Tattoo mal sehen könnte oder so. Das ist irgend so ein komischer Mafia-Film. Und und dann rudert halt Olivia Wilde wieder zurück und sagt, nein, so ist das alles nicht gewesen. Und ist schon ein bisschen komisch.
Shia sagt, er ist aus dem Projekt zurückgetreten, weil er keine Zeit hätte, sich ordentlich vorzubereiten auf die Rolle. Olivia Wilde sagt halt, nee, ich habe dich rausgeschmissen, weil du bist halt so ein Arsch. Schwierig. Und irgendwann konnte dann Harry Styles doch, weil Covid-Pandemie
kam. Ja, es war die Tour, auf die wir hätten gehen sollen.
Auf die wir hätten
gehen
sollen. Genau, und Harry Styles konnte dann wieder, weil Konzerte abgesagt, also hatte er wieder Zeit und so hat sich dann ergeben, dass Harry Styles in dem Projekt jetzt doch dabei ist.
Obwohl ich mich immer frage, also ich meine, wir reden ja noch so über die Performances oder so, aber ich glaube, Shia LaBeouf in diesem Film, das wäre schon interessant gewesen. Also ich muss ja wirklich sagen, das kann ich schon mal vorweggreifen, ich fand Harry Styles in diesem Film nicht stark. Also
bin ich auch bei dir.
Vor allen Dingen, das Problem, was Harry hier in diesem Film hat, ist einfach, dass Florence Pugh viel zu gut für ihn ist.
Ja.
Und ich bin erstaunt gewesen, weil ich habe jetzt noch mal die Filmstartskritik gelesen, weil Christoph hat die ja geschrieben, der hat den Film ja in Venedig gesehen und ist ja auch höchsten Lobes für Harry Styles, wo ich mir echt gedacht habe, so, okay, krass. So. Also ich meine, man sieht, dass er sich sehr anstrengt und wirklich viel versucht, aber ich glaube, so ein Shia LaBeouf, weil da wären so zwei Urgewalten des Schauspiels irgendwie aufeinander getroffen, weil Florence Pugh, die kann ja ordentlich und Shia LaBeouf ist ja einfach so ein, ich weiß nicht, kann man den Method Actor nennen? Vielleicht ist er auch so seine eigene Form, so wie Nick Cage. Cage sagt ja auch irgendwie, er macht so, er imitiert Schamanen oder irgendwie was hat er, das ja, vergleicht er sich ja mit Schamanen so von den amerikanischen Ureinwohnern und sagt so, keine Ahnung. Ich glaube, sowas ist Shia LaBeouf auch. So damit hätten wir jetzt erstmal nur Skandal Nummer 1 irgendwie so angekratzt. Wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht in die Gala oder irgendwie sowas. Wir gehen jetzt nicht, ich weiß nicht, ist Gala, das ist das Einzige, was ich kenne, weil meine Mama das
Gala
liest.
Gala oder Bunte, das passt schon.
Dann kommen wir natürlich zum Größten, Olivia Wilde und Harry Styles.
Melle, möchtest du?
Olivia Wilde war ja eigentlich in einer Beziehung mit dem Komiker Jason Sudeikis.
Ja.
Und hat sich dann doch anders entschieden.
Ja, da sind auch wieder verschiedenste Punkte. Und die Timelines sind irgendwie nicht so ganz klar. Alle Leute sind immer noch, ich habe gestern erst wieder Post gesehen, was stimmt denn jetzt wie? Und da gab es mal eine Meldung, dass die gesichtet worden sind und so weiter und so fort. stand es ja irgendwie, also auf jeden Fall hat Jason Sudeikis zum Beispiel die Kinder ans Set gebracht. Die Tochter ist ja auch im Film zu sehen.
Ach, echt?
Ja, eine der Töchter auch von Olivias Charakter.
Ach so, okay.
Oder ich glaube, sie hat einen Sohn und eine Tochter im Film und die Tochter ist Olivias echte oder reale Tochter. Genau, und da gibt es dann zum Beispiel die Stimmen, die sagen, dass die Spannung zwischen Florence und Olivia gestartet sind, weil schon Harry und Olivia sich näher gekommen sind am Set, während auch noch Jason eigentlich in the picture war. Also so jetzt mal übertrieben gesagt, vielleicht Jason kommt morgens hin oder holt mittags die Kids ab und dann prompt ist er weg vom Set, sitzen die beiden zusammen im Trailer, also Harry und Olivia. Und dass sowas vielleicht zu Spannung geführt hat. Wenn dem so ist, ja, wirklich shame on alle von denen. Also ganz schön shady das Ganze, wenn es denn so war. Genau. Und das war so der, vielleicht von der Timeline wäre das so der erste Punkt, dass es ein bisschen Überschneidung eventuell in den Beziehungen gab oder in ja, Arten, wie man miteinander umgegangen ist. Und das Größte dann mit Jason und Olivia kam ja, als Olivia schon auf ja quasi Pressetour ist.
Genau, wo, für die, den wo Film. Er die Scheidungspapiere quasi während so eines Events irgendwie CinemaCon an sie weitergibt oder so.
Auf der Bühne. Ja. Sie geht wohl noch davon aus, dass das ein Skript ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendeinen Kommentar vielleicht abgegeben hat, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber das ist halt schon echt richtig dreist. Vor allem, also ich kenne mich nicht ganz aus in dem ganzen US-Rechtswissen und wie auch immer, aber die Person, die den diese Papiere da übergibt, das ist ja dieses typische You've been served, also persönlich übergeben eines Umschlages. Also die muss ja geplant haben, da hinzugehen und du brauchst ja auch eigentlich irgendwie ein Ticket, da hinzukommen und so weiter und so fort. Da müsste schon sehr viel Aufwand betrieben worden sein, dass es nur ein Zufall ist irgendwie. Aber ja, da sind dann halt auch wieder die Meinungen gehen auseinander, wer ist da jetzt der Böse oder die Böse oder das Opfer und weil hat das Jason geplant, dann ist es auch wirklich, also dreist, ich meine, also was soll das? Und oder plant es irgendwie ein PR-Team von Olivia, um sie so ach die Arme darzustellen? Wäre genauso scheiße.
Ja gut, das ist halt die Frage. Ich meine, wir werden ja auch noch so ein bisschen so über die Themen des Filmes sprechen. Und es würde natürlich auch so zu der Thematik des Films irgendwie passen, so diese Beziehung zwischen Männern und Frauen und wer hat hier so die Oberhand, so, weil es geht ja in diesem Film auch viel so um diese Machtspiele, so, die natürlich dann am Ende recht einseitig sind, aber letztendlich sind sie ja trotzdem da. Und wenn man jetzt so dieses Szenario hat, ist natürlich wirklich die gute Frage im will sie sich damit selber auch noch irgendwie profilieren, um quasi irgendwie so dann den Film einfach noch zu pushen? Dann ist aber wirklich wieder die Frage, okay, muss sie jetzt so einen ekligen Rosenkrieg haben, um quasi, weil wie gesagt, wir haben jetzt schon 13 Minuten in diesem Podcast und wir reden immer noch nicht über den eigentlichen Film, ne, sondern wirklich über das Hin und Her der Leute da, ne? Und das ist halt schon echt krass.
Also nicht umsonst wurde ja dann im Internet schnell angefangen zu sagen, worry darling, anstatt don't worry darling, weil sich eigentlich alle Gedanken drum machen müssen, die irgendwie mit drinne hängen oder die den vielleicht gucken wollen, weil man so viel davor diskutiert hat, bevor ja auch die ersten Leute es gesehen haben und man überhaupt irgendwelche Kritiken oder Stimmen hört.
Ja, genau. Und dann haben wir ja Florence Pugh, die irgendwie so ein bisschen in der Mitte steht. Auf der einen Seite wird sie von Olivia Wilde hoch gelobt und sie ist eine Wucht und keine Ahnung was. Auf der anderen Seite macht sie auf Social, und ich folge ihr auf Insta zum Beispiel, und sie macht, hatte ja wirklich das Minimum vom Minimalsten irgendwie gemacht. So, ich glaube, einmal hat sie das Poster irgendwie geteilt und so ein bisschen, sie war ja dann auch nur sehr, sehr kurz in Venedig, weil sie dann ja auch für Dune 2 jetzt schon in der Produktion ist, und es war natürlich irgendwie dann auch eine gefundene Ausrede und wenn man auch so die Fotos sieht von Venedig, so, das ist ja wow, so, wenn irgendwo, jetzt wenn man irgendwo gesagt, okay, der Sniper sitzt da oben und lächelt wenigstens einmal für die Kamera. So, ne?
Aber das hat auch anders begonnen. Also 2020, wo sie gecastet worden ist, da war es noch viel so, oh mein Gott, Olivia hat mich getaggt in einem Beitrag und ich bin ein Riesenfan und alles. Und dann auf einmal, also irgendwas muss ja passiert sein. Ja, irgendwann gab es einen Cut und dann wirklich so das Minimum vom Minimum, auch die Postings danach. Sie war ja mit ihrer Oma in Venedig und hat das gefeiert, hat ihr Outfit gefeiert, hat ihr Team gefeiert. Auch alles wunderbar. Dann gab es noch mal so eine Reihe von Postings, wo sie dann nur Chris Pine hervorgehoben hat. Wie süß er war, dass er sich gebückt hat und was er sich in alle Posen gelegt hat, um Fotos von ihr zu schießen. Da fällt es ja sehr auf, welche Namen nicht genannt werden.
Aber meint ihr, das liegt daran, dass sie vielleicht selber auch Interesse an einem Harry Styles? Ich weiß, wir gehen jetzt gerade wirklich hart in die Gossip-Schiene rein, aber
glaube ich nicht.
Glaube nicht. Ich glaube, sie hat. Also ist meine Vermutung, ich glaube, am Set ist wirklich einiges vorgefallen und ich glaube, sie will damit einfach nichts mehr zu tun haben. Das ist so meine Vermutung, sie will sich davon distanzieren, macht deswegen nur das Nötigste an Pressearbeit, was vielleicht auch vertraglich irgendwo festgelegt ist. Was ich ja auch interessant finde, ist, dass Olivia Wilde wiederum in ihren Postings ja immer noch so flow-taggt und das wirkt halt so ein bisschen verzweifelt auch so, hey, ich bin noch da, lass uns Freunde sein und Flo sie eiskalt quasi mit der kalten Schulter straft.
Ja, es gibt ja auch Interviews von Florence, also um wieder auch Themen von dem Film oder angebliche Themen von dem Film aufzugreifen. Es gibt Interviews, in denen Florence sehr viel sagt, naja, wenn man den größten Popstar der Welt engagiert, ist klar, dass das ein Thema ist. Aber der Film besteht nicht nur aus Sexszenen. Das erste Material, was man aber gesehen hat, waren die Sexszenen. Und währenddessen hat dann auch noch Olivia Wilde gesagt, es geht um Female Pleasure und alles. Und sehe ich nicht so.
Ja, da sind wir halt auch wieder so bei diesem Punkt, ne, wie vermarktet man denn sowas?
Natürlich,
ne? Und ich meine, wenn du jetzt so eine heiße Sexszene hast, wo das Abendessen vom Tisch fliegt und
das gute Essen.
Halt es wild zur Sache geht. Und ich meine, natürlich hast du denn, ne, wenn du sowas zeigst und dann alle Leute, oh, das ist Harry Styles, oh mein Gott. So. Und ich meine, es ist ja nun auch nicht von der Hand zu weisen, dass er einer der größten Popstars ist mit den meisten Fans und keine Ahnung was so, ne? Und das sowas denn zu zeigen, gerade auch so für sein Publikum, so natürlich zieht die das noch viel mehr so nach dem so, boah, krass, so sowas muss ich mir jetzt unbedingt angucken oder so, ne? Also eroberst du dir ja natürlich nochmal ein ganz anderes Zielpublikum, als du es vorher vielleicht gehabt hättest, so, ne?
Definitiv.
Ja, ich weiß denn gar nicht, wo wir dann weitermachen. Dann, was ich persönlich ein bisschen kritisch fand, dann gab es ja dieses Interview mit ihr, ich glaube, wo sie von Maggie Gyllenhaal oder irgendwie so interviewt
wird. Ach, dieses Directors on Directors.
Genau. Und da gab es ja diesen etwas, wie ich persönlich finde, merkwürdigen und sehr komischen Vergleich zwischen der Figur von Frank, also die von Chris Pine gespielt wird, und diesem sehr kontrovers diskutierten Psychologen in den USA, diesen Jordan Peterson, wo sie ja meinte so, ja, Chris Pines Frank ist angelehnt an Jordan Peterson und sie nennt ihn irgendwie diesen verrückten Mann und König der Incels, wo ich erstmal googeln musste, was zur Hölle ist denn ein Incel? Yeah. Und ein Incel ist die Bezeichnung von Männern, die quasi unfreiwillig im Zölibat sind, also involuntary celibacy, deswegen Incel. Und das baut wohl irgendwie auf der Idee, wie gesagt, ich finde sowas.
Wow, das nimmt viele Wendungen.
Ich finde es alles so dumm.
So eine ganz andere Ebene an Gossip, da habe ich nicht gedacht, dass wir heute lachen.
Und diese Incels sind halt wohl denn, ne, so Männer, die einfach irgendwie in keine Beziehung kommen und oder nicht irgendwie mit Frauen können und deswegen halt unfreiwillig im Zölibat sind. So, ne, so, und ihn jetzt hier irgendwie da quasi so als, ich meine, erstmal für mich war das so direkt so ein, okay, gut, jetzt weiß ich, in welche Richtung dein Film geht. War erstmal irgendwie so ein unfreiwilliger Spoiler schon irgendwie von ihr aus. Gleichzeitig, ich kenne so ein paar Sachen von diesem Jordan Peterson und ich weiß, wo er bei vielen Leuten aneckt, weil er wird natürlich auch viel immer so über Männer und Frauen befragt und sowas alles und ist, wie ich finde, ein sehr, sehr intelligenter Mann, der viel einfach über Fakten versucht zu argumentieren, was dann viele einfach nicht wirklich greifen können und zu diesem ganzen Incel-Thema zum Beispiel hat er ja damals, ich weiß, ich habe, gibt so ein Ding, das flog dann durchs Internet, gerade in Bezug auf diesen Vergleich, so, wo er diese Leute, die als Incels bezeichnet werden, angesprochen hat, so nach dem Motto, ja, ich glaube nicht, dass die Frauen das Problem sind, ich glaube eher, ihr seid das Problem und vielleicht müsst ihr an euch mal irgendwie was ändern, dann kommt vielleicht auch irgendwann mal eine Frau in euer Leben und beendet euer unfreiwilliges Zölibat. So, ne? Das ist so diese Gruppierung, so, ach, ich bin ein armer Mann, ich krieg nichts ab und die Frauen sind schuld, weil die wollen mir so Männer in Opfer und packen sich selber in die Opferrolle so und fand ich ein bisschen, weiß nicht, also den Vergleich fand ich ziemlich unangebracht irgendwie. Es kam dann auch sehr, sehr schnell auch selbst von ihm dann irgendwie ein Kommentar dazu, wo er dann natürlich, ohne dass er den Film gesehen hat, halt so direkt halt wieder auf den Film draufgehauen hat. Also das hat dann auch nochmal wieder so neben dem ganzen Gossip-Scheiß dann nochmal wieder was ausgelöst. Und ja, wie gesagt, also großes Ding. Und dann das Letzte, was ich zumindest auf meiner Liste noch habe, ist die vermeintliche Spuckattacke in Venedig, wo es irgendwie so ausgesehen haben soll, als sie sich da im Kino dann irgendwie alle hinsetzen, als würde Harry Styles irgendwie auf Chris Pine spucken, wo dann irgendwie, da gab es dann glaube ich erstmal auch, ich habe dann wieder die ganzen lustigen Memes gesehen, wo dann da irgendwie so eine Ziege auf einmal im Schoß von Chris Pine landet und ich finde es krass immer so, also so wie viel Social Media mittlerweile auch echt so dazu bringt, so das ist halt irgendwie so.
Es wurde auch so hochgespielt, letztendlich hat sich ja sogar Chris Pines Sprecher dazu geäußert, dass Harry Styles ihm nicht auf den Schoß gespuckt hat. Ich denke mir so, es muss echt Chris Pines Sprecher kommen, um sowas klarzustellen, das ist irgendwie schon lächerlich.
Naja gut, aber das ist halt der Punkt, dass so einfach jetzt an so einer Marke für diesen Film angekommen bist, wo alle Leute kritischst alles beobachten, was jetzt irgendwie passiert und irgendwelche, wenn jetzt noch irgendwie Interviews kommen oder so, dann, ich wette mit euch, da werden dann noch Leute irgendwie so, hier so, es gibt doch dann immer für, bei diesen politischen Debatten oder so, werden noch immer Körpersprachenleute irgendwie rangeholt und dann, wenn es jetzt noch dann irgendwie Interviews gibt oder so, wird es bestimmt auch so, oh, guck mal hier, bei dem, wenn ihr Name fällt, dann ist der Gesichtsausdruck so und so.
Das war ja allein am roten Teppich. Es gab immer zwischen Harry, Florence und Olivia eine andere Person Minimum. Es gab keine Interaction, es gibt nur einmal so ein Klatschen zueinander von Florence und Olivia. And that's it. Aber Spitgate ist halt einfach so ein Hashtag und ist schon da. Und Harry hat es auch bei einem Konzert dann wohl nochmal angesprochen. Aber es ist halt dann irgendwie echt so ein bisschen, und ich arbeite ja damit, aber lächerlich, wenn dann so ein Sprecher nochmal sagen muss, nein, ich möchte klarstellen, es hat nicht stattgefunden.
Wobei ich sagen muss, wenn man sich das Video anguckt dazu, Chris Pine verdreht schon sehr komisch die Augen. Also das fand ich auch super strange. Wobei, ich habe vorhin mit Jenny vom Moviepilot in der Küche gesprochen und sie meinte so, ja, Chris Pine war eh zugedröhnt. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Weil Jenny war vor Ort, sie muss es wissen. Oh.
Setz nicht noch mehr Gerüchte in.
Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, Chris Pine, drogenabhängig? Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Nein, aber es ist schon mega lustig, wirklich.
Ja, also
so von außen betrachtet. Ich möchte nicht Teil des Ganzen sein und irgendwas ausbaden müssen.
Naja, und ich meine auch, für Olivia Wilde ist wahrscheinlich auch gerade echt schwierig, da mit so einem Film noch irgendwie groß hausieren zu gehen und so. Und ich bin halt auch zum Beispiel echt wahnsinnig gespannt. Ich meine, so ihr nächstes großes Projekt ist irgendwie Spider-Woman für Sony. Ich glaube ja auch mit einer der Autorinnen von Don't Worry Darling oder so. Und ich mir auch denke so, ne, also ich meine, Leute sind schon aus Projekten wegen weniger geflogen, so, ne, also und ich meine so die Publicity, die sie jetzt einfach hat und wenn Leute jetzt den Namen Olivia Wilde hören, dann ist das halt erstmal irgendwie mit diesem ganzen Zeug verbunden, so, ne, also ist natürlich schwierige Angelegenheit, dann irgendwie überall sowas dann noch zu sprechen und zu sagen so, hier erinnerst du dich noch an damals und ich warte noch, bis die ganzen großen Offenbarungsartikel kommen, wenn irgendeine Florence Pugh sich vielleicht doch bei irgendwem dann im Interview mal äußert oder so, weil bisher hält sie da ja echt den Ball flach, so was das angeht, aber irgendwann wird
eventuell.
Jede schmutzige Wäsche gewaschen und irgendwo
kommt das Enthüllungsbuch in 5 Jahren.
Genau, ja, so nach dem Motto. Und das heißt dann wirklich, worry darling. Genau. Ein Erfahrungsbericht von Florence Pugh.
Oh Gott. Ja.
Gut, so, ich glaube, oder habe ich jetzt noch irgendeinen Skandal vergessen? So, gibt es noch irgendwie was? Weil ich glaube, ich würde das jetzt dann sonst hier erstmal, was Skandale angeht, irgendwie abtun. Weil, wie gesagt, wir sind ja immer noch Filmstarts und nicht Gossipstarts. Und wir wollen jetzt dann vielleicht doch mal so ein bisschen rübergehen auf den Film. Wie gesagt, wir versuchen es jetzt wirklich erstmal so spoilerfrei wie möglich zu halten. Wir machen dann noch einen Spoiler-Teil, weil ich glaube, das ist für alle von uns hier dann ein bisschen einfacher, über diesen Film zu sprechen. Aber wir fangen erstmal an. Wie gesagt, Christoph gibt 4 Sterne. Ich würde definitiv weniger geben. Hatte mich aber, wie gesagt, habe ich schon am Anfang gesagt, wirklich sehr gefreut. Und ich muss sagen, so die erste Hälfte fand ich auch wirklich noch sehr, sehr stark. Wo ich auch wirklich einfach, und das klingt immer so, ich suche mir jetzt irgendwas, damit ich wenigstens was Positives sagen kann. Aber ich fand zum Beispiel so dieses ganze Set, ganze Ausstattung, Hair and Make-up und sowas alles. Also dieser Film wirft dich ja wirklich wahnsinnig gekonnt so in die 50er Jahre, in diese wohlhabende Gated Community, wo die da irgendwie mitten in der Wüste leben, für irgendein Projekt arbeiten, wo man sich natürlich auch denkt, ah, okay, ist Atomforschung oder irgendwie sowas. Und dann so allein von diesen Häusern und die Autos und die Kleider und die Anzüge und alles so. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, es sieht schon auf jeden Fall cool aus.
Das auf jeden Fall. Und auch der Sound fand ich sehr mitreißend irgendwie in dem Film.
Dabei beim Soundtrack muss ich aber auch gleich direkt wieder so ein bisschen hinterher schieben, weil ich fand den Soundtrack auch recht cool.
Ja, aber auch einfach, dass du voll, also überhaupt die Soundeffekte.
Ach so, ja, ja.
Rum, aber ja, erzähl ruhig.
Aber wenn ich über den Soundtrack spreche, dann wird es gleich schon wieder ein bisschen negativ. Okay. Weil ich finde, Wilde versucht, clever mit dem Soundtrack umzugehen und benutzt halt so ganz bestimmte Songs auch, aber wo ich mir denke, so einige davon sind einfach zu häufig schon in irgendwelchen Mystery-Sachen aufgetaucht, als dass nicht allein schon durch den Song irgendwie klar werden würde, in welche Richtung das hier geht. Ich weiß zum Beispiel diese eine, ich glaube, das ist The Platters oder so, den hatten sie damals auch immer wieder in der Promotion zu WandaVision. Und gefühlt, wenn ich diesen Song höre, dann denke ich sofort so, okay, WandaVision. Ich glaube, Fallout hatte den auch irgendwie mal drin. Ich habe jetzt den Titel vergessen, aber da war sie mir manchmal ein bisschen zu platt in der Wahl ihrer Songs, als dass man es nicht irgendwie schon vorher hatte kommen sehen. Aber ja, ich weiß nicht. Also auch allgemein zum Anfang ist sie mir, finde ich, zu platt. So mit dem, wie sie quasi schon darauf hinarbeitet, dass es einen großen Plot gibt. Und das ist der eine Punkt, bei dem ich Christoph in seiner Kritik absolut recht gebe. Das ist so die eine negative Note, die er bringt. Weil es passieren ja im Film immer wieder irgendwie so Sachen, die merkwürdig sind. Also wir haben natürlich diese eine Frau, ich glaube Margaret heißt sie oder so, die ja selber auch schon irgendwie so, irgendwas stimmt hier nicht und so. Und dann gibt es ja irgendwie auf einmal dieses, so ein rotes Flugzeug oder so, was abstürzt so. Und wo ich Christoph recht geben muss, so diese ganzen mysteriösen Sachen fühlen sich sehr random an. So. Und nicht so wie das, was jetzt dann zu dieser großen Auflösung dazu passt, oder?
Ja, nee, das trifft es eigentlich ganz gut.
Ich finde, das ging auch relativ schnell. Also sie hat halt einmal so den perfekten Tag quasi abgehandelt. Ne? Alles ist schön, alles ist sauber, wir sind alle super happy. Und dann wurden halt immer schon so diese Verweise eingebaut. Das war halt wirklich platt, wie du oder Christoph auch gesagt haben. Und ja, du wusstest halt sofort, okay, kann halt nicht alles so sein, wie es scheint. Und deswegen, also mir persönlich war es zu schnell.
Ich hatte eher den Effekt, dass es mir dann zu langsam die erste Hälfte irgendwie ist, weil so früh so random Sachen eingebracht werden. Genau. Nicht irgendwie dass es sich steigert, hatte ich nicht das Gefühl, sondern es war, ja, platt ist echt irgendwie so das Begriff, passt ja auch zu ihren Spoilern vielleicht im Vorfeld, zu bestimmten Richtungen, wohin es geht. So krasse Dinge, wo du dachtest, ja, okay, gut, mir ist bewusst, dass jetzt irgendwann was kommt, aber wann nimmt das Fahrt auf? So hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl.
Ja, ich fand es halt schade, weil so zwischendurch kommen dann mal immer so ihre, dass sie irgendwie schlecht träumt oder dass sie irgendwie was sieht. Und so, ich finde einfach, dieser Film hätte damit länger so ein bisschen hausieren müssen, weil es gibt ja schon so coole Szenen, wo du denkst, so, was zur Hölle? So. Also erstmal, wie choreografiert die Abfahrt der Männer ist. So, das ist ja wirklich so. Als wenn die alle zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit fertig sind, alle Frauen stehen dann irgendwie so, wir haben ja dann auch so diese Sackgasse, so eine kreisförmige Sackgasse, so richtig schön gemacht und so. Alle Frauen stehen dann da und die Männer fahren ja auch gefühlt gleichzeitig raus, wo ich mir dachte, okay, krass, und keinen einzigen Lackschaden, Respekt. So, ne? Und fahren dann halt los und die Frauen ziehen dann irgendwie los. Und ich glaube, die erste Szene, die man auch sieht, wo Alice mal nicht zu Hause irgendwie sauber macht, ist diese Ballettgeschichte.
Stimmt, ja.
Wo alle Frauen irgendwie zum Ballett gehen und von der Ehefrau von Frank dann quasi da irgendwie diese Choreografie. Und alle haben ja dann auch so Angst vor ihr. So. Ja. Oh mein Gott, bloß nichts falsch machen.
Wo ich die mir Frau vom Chef?
Außer Olivia's Charakter. Die ist nicht dabei.
Stimmt, genau. Ja.
Aber da ist ja quasi wieder das gespiegelt, genau mit dem Rausfahren der Autos oder sowas. Mhm. Also alle tanzen ja das Gleiche.
Genau. Ja, und das fand ich halt spannend so, weil ich dachte, ich habe dann so gedacht, hier die Frauen von Stepford und sowas alles irgendwie. Oder ist das halt wirklich einfach nur blöd gesagt irgendwie so eine Kultgeschichte oder so? Wir predigen den großen Frank an und sowas alles. Ja, dann gab es schöne Versatzstücke, aber mich haben dann wirklich immer so diese übernatürlich wirkenden Sachen so ein bisschen rausgerissen. Mhm. So. Es gibt ja dann auch bei diesem Ballett irgendwann diese Szene, wo mit dem Spiegel und sowas alles so. Das waren immer so Momente, wo ich mir gedacht habe, so, ich weiß nicht, auf der einen Seite fand ich es halt zu früh, zu viel.
Ja.
Und dann aber zum Ende hin war einfach so diese Auflösung denn so ein bisschen so, na komm schon, okay. Also ich meine letztendlich, also ich glaube, der einzige Mensch, der von diesem Film überrascht wird, ist der Mensch, der noch nie in seinem Leben irgendeine Form von Mystery Thriller gesehen hat.
Mhm. Ja.
Weil da finde ich den Film schon recht vorhersehbar. Und ich habe es sehr, sehr viel auch auf Insta gelesen und bei Kollegen und Freunden und so nach dem Motto, ja okay, also jede Folge Black Mirror hätte das in einer Stunde besser und spannender erzählt.
Ja, das trifft es irgendwie, glaube ich, für mich, was mich daran so stört. Aber du wirst halt die Harry-Fans haben, die dann, was das wir später besprechen, bestimmt sehr überrascht sind. Ja.
Die kennen auch die Truman-Show nicht, wo man wo man auch Bezug nehmen könnte.
Na, aber jetzt sind wir ja mal bei den Harry-Fans. So. Und ich meine, ihr beide seid ja nicht nur wegen eurer Expertise hier, sondern natürlich auch, weil ihr eben Harry-Fans seid. Wie viel hat es denn für euch jetzt quasi ausgemacht? So? Also hättet ihr den Film auch geguckt, wenn es jetzt nicht Harry Styles gewesen wäre? Und wie viel spielt jetzt irgendwie eine Begeisterung, Vorfreude, keine Ahnung, für diesen Film damit rein, weil man jetzt sagt, okay, cool, einer meiner Lieblingssänger spielt da jetzt halt mit.
Ah, ich hatte ein bisschen Hoffnung auf Interviews, aber das haben wir nicht hingekriegt. es war bestimmt so ein Faktor, der da hinzukam, aber ich hätte den Film so oder so auch geschaut. Mhm. Also, weil Florence ist halt einfach auch großartig und hat sich dann auch bewiesen. Und ich bin auch bei dir, dass Harry, also man hat es ja erwartet irgendwie oder ich habe es befürchtet, aber Harry stinkt halt ab im Vergleich zu den anderen Darstellern. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, was wir vielleicht später noch besprechen, gibt es halt so eine Überraschung, wo ich dachte, okay, gut. Mhm. Da bin ich drauf gespannt, wie die ganzen Fans dann im Internet danach drauf reagieren.
Also ich hätte den Film auch gesehen. Natürlich hat es das interessanter gemacht, dass Harry Styles dabei ist. Wie wir alle bin ich auch der Meinung, dass Harry Styles mit Chris Pine und Florence Pugh große Konkurrenz hat. Ich muss aber sagen, dass Harry Styles unglaublich gut aussieht in dem Film.
Steht also außer Diskussion. Das kann selbst gut. Ich als Mann jetzt hier durchaus zugestehen. Aber ich bin das muss ich ja auch sagen, ich liebe ja so Filme, die in diesen 50er, 60er Jahressetting sind. Ich bin einfach ein großer Anzug-Fan.
Ja.
Und ich finde es halt einfach geil, wenn alle Kerle Anzug, Schlips und Kragen, Hut, das sieht alles irgendwie so ein bisschen stylisch aus, die Frauen irgendwie so mit diesen Röcken und so. Mhm. Ich mag das einfach irgendwie so vom Look her so, weil es hat so ein bisschen was so Edleres noch so.
Ich glaube, ne? Man kann sagen, alle Leute, die Mad Men mochten, werden auch diesen Film optisch
ja,
sehr, sehr lieben.
Ja, natürlich, klar, es hat ja auch so ein bisschen was von Mad Men so, ne, so auch so dieses, obwohl sie hier natürlich ein bisschen einseitiger mit diesem ganzen, mit den Geschlechterrollen umgehen. So, ja. Also Mad Men hat ja trotzdem irgendwo immer ja noch versucht, auch hier mit der Figur von Peggy, hier gespielt von Elizabeth Moss, die ja dann tatsächlich auch als erste Copywriterin da irgendwie in diese Männerdomäne so ein bisschen eindringt. Und das fand ich ja so schön an Mad Men, so dass gerade auch die Frauenfiguren eigentlich immer viel, viel interessanter waren manchmal als die ganzen Mad Men da so. Ne? Ja. Und hier sind wir ja doch mehr so in diesem Punkt so, okay, ja, Hausfrau und Mann so, ne? Mhm. Und aber trotzdem so in so einer Form so, die sich für mich immer angefühlt hat, als würde ich einfach so eine Aneinanderreihung von Werbespots gucken.
Ja.
So,
genau,
ne?
Das war auch mein Gedanke.
Vor allem, es gibt doch auch diese eine Szene, wo sie shoppen gehen und sie sitzen einfach nur mit Cocktails und Zigaretten auf diesen Stühlen und um sie und herum, Models, wie in so einem Zoo, sind so diese Kästen aufgebaut, wo die eine zeigt halt den neuen Staubsauger und die andere bedient irgendwie den Backofen und sowas alles. War schon echt ein bisschen skurril. Aber so diese Werbelook-Optik fand ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, weil es auch mega sauber ist. Also ist ja nirgendwo Müll oder auch, sieht man überhaupt Mülleimer? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es mega sauber, richtig geleckt.
Bis auf die Szene, in der Harry kocht. Dann ist ein
bisschen durcheinander. Ja, das ist die erste dreckige Szene.
Aber ansonsten ist ja wirklich
Männer
alles.
Kochen ja auch nicht.
Zumindest nicht in diesem Universum.
Genau. Genau. Also ich, aber ja, Harry Styles, ich fand ihn auch schwierig. Also er sah stylisch ohne Ende aus. Ich weiß nicht, Christoph hat in seiner Kritik auch irgendwie das direkt so als seine Bewerbung für James Bond gefeiert, so nach dem Motto, wo ich mir denke, ohne dass das jetzt hier in Ageism gehen soll, aber ich finde, für Bond wäre er mir noch ein bisschen zu jung, ehrlich gesagt. Also vielleicht, wenn er ein bisschen gereifter ist und irgendwann vielleicht auch doch mal irgendwo noch mal einen Schauspiellehrer dazugeholt hat oder so. Könnte ich mir vielleicht doch vorstellen. Ich fand ihn halt wirklich einfach ein bisschen flach. Was natürlich aber auch echt schwierig ist, wenn du gegen so eine Granate angehst wie Florence Pugh.
Ich muss ja mal eine Frage in den Raum stellen. Findet ihr, dass Harry Styles einen Fehler gemacht hat damit, dass er vom Sänger zum Schauspieler geworden ist, indem er gleich eine große Hauptrolle annimmt? Also so normalerweise, wenn man sich zum Beispiel... Ja, aber guck mal, so ein Justin Timberlake hatte immer so kleinere Rollen... Eher mal so eine größere.
Die Rom-Coms und so.
Genau. Eher mal eine größere Rolle angenommen hat. Weiß ich nicht, ich frage mich das ehrlich.
Naja, ist immer ein bisschen schwierig so, ne? Weil ich glaube, alle Sänger oder so kriegen ja irgendwann immer so ein bisschen auch diese Ambition mal zu Schauspielern oder so, ne? Das hast du ja überall irgendwie so ein bisschen. Und ich finde es jetzt nicht schlimm, dass er sich da. Also. Hut ab für ihn, dass er da jetzt diese Rolle irgendwie gelandet hat. Ist natürlich immer schwierig so, weil da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ne? Inwieweit ist sein Ruhm jetzt ausschlaggebend zu sagen, ja, okay, komm, wir casten ihn so. Weil das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, den fand ich ja bei dem Elvis-Film ganz spannend. Weil Baz Luhrmann hat ja Harry Styles abgelehnt, weil er sich gesagt hat, sorry, der Junge ist mir viel zu berühmt, die Leute gucken dann halt nicht mehr wegen Elvis und wegen meinem Film, sondern wegen Harry Styles. Und Austin Butler ist großartig in der Rolle, ich finde ihn super. Aber ja, also so kann es halt auch gehen. Aber da musst du dann halt auch ein starker Filmemacher irgendwo sein, um zu sagen, okay, gut, nicht so. Ne? Und ich meine, gut, Baz Luhrmann zu vergleichen jetzt mit Olivia Wilde ist halt auch nochmal was anderes, weil sie wird sicherlich irgendwo auch dann einfach vom Studio vielleicht gesagt bekommen, okay, gut, also ja, lass mal vielleicht doch hier noch wen ranholen. Und wenn er Schauspieler werden will, mein Gott, irgendwo muss er ja anfangen. Und ich meine, wenn er das Glück hat, jetzt hier mit sowas loszulegen, ich weiß nicht, seine Rolle in Dunkirk war jetzt auch noch nicht so, ich weiß nicht, ich glaube, in so einem Nolan-Film musst du am Ende nicht viel schauspielern, ja, weil da knallt so viel und du bist die ganze Zeit erschrocken und nass und voller Sand und so. Das ist einfach nur so ein Erlebnis und Nolan hält die Kamera drauf so. Ja. Und über die Frage, wie weit seine Rolle im MCU noch irgendwie ausgebaut wird, muss man ja sich jetzt auch noch irgendwie so, wo ich mir immer noch frage, okay, war es jetzt irgendwie nur ein Gag oder wird es irgendwann noch mal mehr und haben wir Harry Styles denn wirklich als diesen Star Fox dann noch im MCU?
Und wir haben noch My Policeman, ganz andere Richtung, im November bei Amazon.
Ach so,
ist so eine Buchverfilmung und da geht es um einen schwulen Polizisten, den Harry spielt und mit einem Kuratoren, glaube ich, dann eine Beziehung anfängt, auch in den 50ern, wo es natürlich auch nicht geht zu der Zeit und so ein verstecktes Beziehungsding dann ist. Also ganz
wie gesagt, ich glaube, wir würden auch gar nicht so hart über ihn diskutieren, wenn er halt nicht, wenn wir nicht dieses krasse Kontrastprogramm hätten. Und wie gesagt, damit will ich jetzt kurz nochmal ein bisschen meine Lobhudelei von einer Florence Pugh, weil seitdem ich sie irgendwie, ich glaube, das erste Mal habe ich sie gesehen tatsächlich im Midsommar. Und ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Midsommar. Ich fand Hereditary von Ari Aster halt wirklich sehr geil. Midsommar hat mich dann nicht so mitgerissen, aber Florence Pugh war da halt ja schon fantastisch. Und ich glaube, ich habe jetzt so fast alles irgendwie von ihr nachgeholt. Ich glaube, mir fehlen noch so ein, zwei kleinere Filme oder so, aber so die größeren Sachen. Und wie gesagt, mittlerweile ist es auch so, wenn ich mitkriege, sie spielt irgendwo mit, dann freut mich schon so. Also, dass sie da in Dune 2 jetzt auch mit dabei ist, finde ich schon auch sehr, sehr cool. Und sie ist halt krass. Also ich meine, an ihr sieht man wirklich so diesen, wie sie von dieser, ich bin Alice in der wunderschönen heilen Welt, so mehr und mehr verfällt und diese Paranoia und diese Panik und dieses Alleinsein, weil irgendwie kein Schwein ihr zuhören will und alle so von oben herab so, ja, und hier nimm mal diese Pillen und dann leg dich mal hin und so. Und das trägt den Film dann für mich über viele Schwächen dann doch irgendwie hinweg, dass sie einfach absolut fantastisch ist.
Ich finde, da hast du auch den Unterschied zu diesen platten, groben Hinweisen. Bei Florence hast du wirklich diese kleinen, minimalen Änderungen, wie du jetzt meintest, diesen Übergang von dem, okay, es ist ja erstmal die heile Welt und alles wird so angenommen von ihr, wie es ist und dann hinterfragt sie immer mehr oder hat irgendwelche Erscheinungen, irgendwelche Dinge sieht sie, irgendwas bekommt sie mit, was sie dann in Frage stellt. Und das sind so minimale Schritte gerne auch. Und du siehst irgendwie alles im Gesicht, in jeder kleinsten Geste. Ja,
bin da voll dabei. Ich muss auch sagen, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich Chris Pine nie so auf dem Zettel hatte. Das ist echt zu meiner Schande, muss ich wirklich sagen. Und ich finde, der war für mich neben Florence Pugh auch eine sehr, sehr große Bereicherung im Film. Er hat jetzt zwar nicht so die vielen Szenen, aber die Szenen, die er hat, sind mega krass, mega überzeugend. Und die Szene, die eine Szene in der Küche.
Vor allem, ja genau, beide zusammen.
Beide zusammen, das ist dann, Florence und Chris Pine, das hat mehr Tension, als Florence mit Harry im restlichen Film hat. Das ist leider echt so.
Aber das, finde ich, macht so eine gute, ich sag jetzt mal, Schurkenrolle irgendwo auch aus. Ja. So, ne? Wenn du selbst in nur was, vielleicht 15, 20 Minuten Screentime trotzdem so hervorstechen kannst, als dieser mysteriöse Führer dieser Community und man sich fragt so, krass, was hast du mit ihm? Und in dem Zusammenhang, wir haben ja dann auch noch Gemma Chan, die seine Frau spielt, und das ist zum Beispiel auch so, das fand ich schade, dass ihre Rolle nicht weiter ausgebaut wurde, weil sie wird halt, weil wie gesagt, wir sehen sie am Anfang als diese Balletttrainerin, vor der ja alle irgendwie Angst haben. Wir sehen sie, wenn sie das erste Mal irgendwie so eine Party da bei Frank dann haben, so, wo sie ja auch die Wortgeberin ist, bevor sie dann quasi an den Gott, der dann da die Treppe runterkommt, irgendwie abgibt. Und es gibt ja dann später, reden wir im Spoiler-Teil auch noch drüber, so Momente, wo ich echt gedacht habe, so schade, 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 dass diese sehr mysteriöse Figur, von der man echt denkt, okay, weißt du, was hier abgeht? Bist du eine der wenigen Frauen, die in dieser Welt irgendwie wissen, was los ist, weil du ja auch die Ehefrau von Frank bist oder so? Da wurde mir zu wenig aus Gemma Chan gemacht, so, weil das irgendwie, finde ich, hätte ich mir gewünscht, dass man einfach ihre Rolle stärker ausgebaut hat.
Ja, da bin ich bei dir. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie kann ich das, was ich sagen möchte, ausdrücken, ohne zu viel vorwegzunehmen.
Ja, so.
Aber man geht halt voll stark mit diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast, auch dann am Ende raus. Mhm. Und stellt sich da einfach noch viel mehr diese Frage. Und das finde ich auch sehr schade. Also da hätte man auch einiges rausholen können.
Absolut. Ich weiß nicht, ich würde sagen, wir gehen jetzt echt drüber ins Spoiler-Teil, weil es wird, glaube ich, echt gerade jetzt schwierig. Bevor wir ins Spoiler-Teil gehen, machen wir kurz mal ein Fazit. Ne? Wir geben unsere Sternewertung und in ein, zwei Sätzen sagen wir kurz, was wir davon halten. Also, ich sag's nochmal, ne? Christoph hat in seiner Filmstartskritik 4 Sterne gegeben. Was gebt ihr denn? Mo, was würdest
du
geben?
Ich bin bei 3 Sternen. Mhm. Ich sag's nochmal, also die Ästhetik ist top, das ist so wirklich, also der Film ist was für Ästheten, ist wirklich wunderschön. Die 3 Sterne liegen aber auch echt an Chris Pine und Florence Pugh, nicht leider an Harry Styles. Story hat ihre Schwächen, ich muss aber auch sagen, der Film war recht kurzweilig, also ich habe mich zu keinster Sekunde gelangweilt, also das muss ich schon sagen. Story, ihre Schwächen, ein paar Charaktere einfach nicht so aufgebaut. Ich finde halt auch, du erfährst nicht viel von, zum Beispiel auch den Hintergrund von Florence Pugh und Harry Styles beziehungsweise Jack und Alice. Also aus welchen Verhältnissen kommen die eigentlich? Haben die Familie? Was ist mit denen so? Das fehlt mir noch, aber ja.
Will nicht langweilig sein, aber ich gehe so ein bisschen eigentlich mit Mo. Tatsächlich finde ich einfach, am Anfang wird doch mir einiges zu langsam erzählt oder dann halt zu stark, was wir einfach schon erwähnt haben, die Hints so platziert, wo ich denke, ja, okay, gut, wie geht's weiter? Also ich bin eigentlich auch bei 3 Sternen, weil der Look ist großartig. Und ja, Florence, ich liebe sie, die ist großartig da drin. Aber ich bin auch eher bei 3 Sternen und gehe da nicht so ganz mit Christoph.
Ja, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, war ich so bei 2. Okay. Mittlerweile bin ich so bei 2,5 angekommen, weil, wie gesagt, ich fand den Film jetzt auch nicht katastrophal scheiße. Und ich lese das jetzt überall sehr, sehr viel. Auch so die Enttäuschung des Jahres, wo ich mir denke, so, na ja, gut, also mein Gott, so man hat schon im Trailer irgendwie so ein bisschen erkennen können, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, da spielt jetzt einfach viel von dem, was uns halt hier schon 20 Minuten in diesem Podcast beschäftigt hat, auch noch irgendwie so mit rein. Und ich muss Mo recht geben. Also ich meine, diese 2 Stunden sind dann doch irgendwie relativ zügig vergangen und ich glaube einfach, wie gesagt, wenn vielleicht wirklich ein Shia LaBeouf mit dabei gewesen wäre, dann hätte man so wirklich so starke Schauspieler einfach in diesem Film gehabt, was es vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen aufregender hätte machen können, aber ja, ist so ein Film, wo ich mir echt denke, okay, gut, ich bereue es jetzt auch nicht, ihn gesehen zu haben,
genau. Aber
es ist jetzt auch kein Film, der mich lockt, ihn irgendwie nochmal zu gucken, weil gerade so bei Filmen, die ja letztendlich irgendwo auch auf so einem Plot-Twist basieren, den gucke ich die guten davon immer gerne nochmal, um zu sehen, so, oh, wo war denn jetzt so das erste Anzeichen?
Hätte ich es erkennen können oder so.
Genau, und da finde ich Olivia Wilde halt einfach ein bisschen zu plump in ihrer Herangehensweise, weil sie dir von Anfang an deutlich macht, ja, hier ist was komplett schief und es hängt irgendwie mit Alice zusammen und das fand ich einfach ein bisschen schade. So, da hätte man es vielleicht irgendwie von der Regiearbeit her, vom Drehbuch ein bisschen mysteriöser gestalten können. Und da bleibe ich bei all denen, die sagen, ja, okay, eine Black Mirror-Folge hat es besser gemacht. Ja. So, und da gibt es ja einige, die auch mit solchen Sachen irgendwie spielen. Und damit sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir wirklich ein bisschen nochmal ins Spoiler-Territorium gehen. Also für alle da draußen, die jetzt trotzdem immer noch Bock haben, diesen Film zu gucken, Pause drücken, Kino gehen, dann wieder kommen und hier weiterhören. Für alle, die sagen, ach, was interessiert mich Spoiler, ich will jetzt wissen, was die noch zu erzählen haben, herzlich willkommen im Spoiler-Teil. Und ja, wir reden über den Spoiler-Teil. Wir reden, jetzt dürfen wir frei von der Leber wegsprechen. Und,
womit fangen wir an? Genau, womit fangen wir an?
Naja, ich würde nur sagen, wir klären einfach mal auf, was denn jetzt das große Geheimnis von Project Victory ist. Und da kommen wir ja wieder so ein bisschen zu dem Punkt, warum eine Olivia Wilde und diese ganze Incel-Thematik, die ich ja vorhin versucht habe zu erklären, reinkommt. Weil wir erfahren, dass es hier alles nur eine Computersimulation ist. Und eine Computersimulation, die Jack seine Alice aufzwingt. Mhm. Weil wir sind ja dann irgendwann in der normalen Realität. Das ist halt heutige einfach Zeit. Unsere Gegenwart. Und Alice ist Chirurgin, glaube ich, oder irgendwie so. Und er hat irgendwie gerade seinen Job verloren und hängt halt zu Hause rum und weiß nichts mit sich anzufangen und hat das Gefühl, sie entgleitet ihm, weil sie kommt halt nach einem 24-Stunden-Dienst nach Hause und ist einfach nur tot und platt und will ins Bett und will gar nicht mehr groß irgendwie, kann auch gar nicht mehr irgendwie was mit ihm und das stört ihn irgendwie alles und dann findet er halt irgendwie im Internet diesen Frank, der da irgendwie was, keine Ahnung, für Zeug labert so und dann schließt er sie halt an irgendeine Maschine an und sie landet halt in dieser Traumwelt. Und in der Zeit, wo er in dieser Zeit arbeiten geht, für sie ist er halt draußen in der realen Welt, um irgendwie so ein bisschen an Kohle zu kommen, um dieses ganze Projekt finanzieren zu können. Und ja, als ich das so gesehen habe, mir auch gedacht, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, das ist halt auch so die platteste, plakativste Nummer, wo ich mir denke, okay, da hast du eigentlich, ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte so als Rahmenhandlung viel mehr irgendwie in den Film integrieren sollen, weil das viel spannendere Drama finde ich es eigentlich eher in dieser Gegenwartsgeschichte ne? So, okay, also Wie ist es denn so? Sie geht arbeiten, er hockt zu Hause und was löst es in ihm aus? Was löst es in ihr aus? Was bringt ihn letztendlich zu diesem Punkt zu sagen, okay, ich will dich haben und deswegen packe ich dich in diese Maschine? So, weil das ist so ein Punkt, den überspringt dieser Film einfach, weil er sagt so, ja, okay, Mann, der von seiner Frau irgendwie finanziert wird, so nach dem Motto, der kann das nicht ertragen und deswegen steckt er sie in so eine Maschine, damit wir 50er Jahre durchleben.
Ja. Ja, vor allem da hast du halt genau diese Spannung zwischen den Geschlechtern, die da irgendwie da und zwar thematisiert werden, aber, also oder halt diese Trennung, dieses klassische dann in den 50s und da wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen vorhin auch mein Kommentar mit dem Female Pleasure. Wo ist der Female Pleasure da als Thema? Weil das ja eigentlich komplett missachtet wird, übergangen wird. Ich meine, sie wird da eingesperrt und ist in eine Maschine angeschlossen, ohne ihr Einwillen. Und da wird dann auch wieder so viel irgendwie mit diesen Klischees halt gearbeitet, aber nicht ausgearbeitet irgendwie oder ausgereift.
Ja, das ist so der Punkt, wo ich ganz oft gedacht habe, dass sich Olivia Wilde, ich sag mal, gerade in diesen angedeuteten feministischen Szenen so ein bisschen selbst gefällt. Das ist so, ruhig, ich tue jetzt hier was für die Frauen. Und aber das ist immer nur so halbherzig. Das ist so oft, blöd gesagt, so eine ganz billige Masche. Um diesen Hashtag Feminism zu haben, werfe ich das jetzt ein. Aber wirklich was draus machen, tut sie nicht.
Naja, und vor allem versteckt sie sich ja dann letztendlich auch noch so ein bisschen hinter diesen 50er-Jahre-Klischees weil das natürlich viel, viel einfacher dann ist, irgendwie so in Schwarz und Weiß zu kleiden. Und wo selbst da ja, finde ich, so ein spannender Punkt wäre, weil, sorry, du kannst mir nicht erzählen, dass jede Hausfrau in den 50er Jahren einfach total happy damit war, den ganzen Tag die Badewanne zu schrubben, die Fenster zu putzen, zu kochen und ready zu sein, wenn der Alte wieder nach Hause kommt. So selbst da sind ja irgendwo Spannungen drin und auch so eine Computersimulation wird das vielleicht irgendwie nicht regeln können oder, und vor allem, das hätte man ja in irgendeiner Form auch gut erklären können, weil in dem Augenblick, wo die Männer weg sind oder so, dass
sie irgendwas entwickelt.
Dass halt einfach irgendwie so das Programm so einen Leerlauf hat oder irgendwie sowas. Oder das, weiß nicht, da fand ich es auch so, da stecken Ansätze drin, die gut sein wollen, die natürlich auch irgendwo wichtig sind, gerade weil wir ja viel mehr jetzt auch über sowas einfach reden, Männer und Frauen und wie funktioniert das und aber da ist halt in dieser Gegenwartsstory wird das viel zu einfach abgelegt und gesagt so, ja, das ist jetzt halt so, okay, so nach dem Motto, der kann halt nicht damit klarkommen, dass sie arbeiten geht und er hockt zu Hause. Aber kommunizieren, miteinander reden geht nicht so. Also kann auch nicht bis zum Wochenende warten, wenn sie vielleicht mal 2 Tage frei hat und ausgeschlafen ist oder so. Ja, finde ich ein bisschen doof.
Und es wird dahingehend ja auch viel zu schnell übergangen. Also wie du sagst, der sitzt eigentlich irgendwie die ganze Zeit vorm Fernseher. Sie beschwert sich dann, glaube ich, auch noch auch richtig so irgendwie, dass nicht eingekauft wurde oder dass keine Rechnung bezahlt werden. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Und dann guckt er da kurz ein Video, wo auch dieser Slogan, den man dann später auch mal, oder vorher schon eigentlich im Film hört, den sie da so rufen, die ganzen Männer, die da so sind dann auf der Bühne. Aber dann war es das. Okay, gut. Das ist jetzt der Grund. Ja. Also du kannst ja auch nicht mitfühlen. Also also kommst da nicht rein.
Und das ist auch so irgendwie so dieser, es gibt zum Beispiel im Film eine merkwürdige Szene, die ich auch nie so richtig verstanden habe, weil alle fragen sich ja, alle sind ja immer sehr fasziniert von Frank. Und Frank. Und es gibt doch dann, einige haben doch dann diesen Ring und so wurde, wo ich auch schon dachte, ja, okay, gut, das ist irgend so eine Secret Society of Men und keine Ahnung, irgendwie was. Und dann gibt es ja auch diese Zeremonie, wo ja Jack dann auch quasi in diesen Kreis aufgenommen wird und ja auch diesen Ring bekommt. Und dann kommt eine Szene, bei der ich mich gefragt habe, erstens, warum ist sie im Film und was will sie mir sagen? Weil auf einmal kommandiert Frank Jack dazu, ja, wie so ein Zirkusäffchen zu tanzen.
Für mich wirkt das eher wie so eine Puppe an Fäden.
Ja, genau, oder halt sowas. Aber wo ich mich gefragt habe, so, aber warum? Weil die Frauen sind doch eigentlich die Puppen und die Männer sind doch letztendlich die Bestimmer. Aber ist das nochmal so jetzt der letzte Punkt? So, ja, okay, jetzt bist du wirklich aufgenommen, du gehorchst jetzt, was Frank sagt und deswegen machst du dich da komplett zu machen. Fand ich ein bisschen komisch so. Also
ich war auch mega lang, die Szene. Also so im Nachhinein muss ich denken, die nahmen einfach kein Ende. Ja. Das war, und ich dachte nur so, oh mein Gott, wie lange geht das noch? Aber ja, ich habe mich das auch gefragt und es resultiert daraus ja nichts. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass jetzt irgendwie Frank Jack auch in seiner Macht hat. Weiß ich nicht.
Aber hast du ja grundsätzlich, sobald du in dieses System gehst.
Ja, deswegen, also es ist super.
Du musst ja immer irgendwie an diese Period Schemes denken. Vielleicht sind die Seniors, also diese, hat das typisch mit so Kosmetikverkäufen oder irgendwas hier. Oder ich hole dich in mein Ding rein und wenn du jetzt aber 20 Kisten davon kaufst und das dann 5 deiner Freunden verkaufst, dann kriegst du wieder mehr Geld. Also diese Pyramiden, ich weiß nicht genau, wie der Deutsche ist tatsächlich. Ob es halt tatsächlich so ist, dass wenn man in diese Senior League kommt, weil die werden ja dann Senior genannt, dass die dann vielleicht dafür zuständig sind, um neue Teilnehmer für dieses Projekt.
Aber ich frage mich auch, wie ist er denn in diese Senior League gekommen? Weil eigentlich ist er davor nichts passiert, was das hätte auslösen können, so als sein Verdienst. Zumindest bekommen wir es nicht mit, was er auf Arbeit macht. Ja. In Anführungsstrichen.
Ja, deswegen bleibe ich dabei. Vielleicht wäre der interessantere Film tatsächlich gewesen, einfach von Anfang an zu sagen, ja, okay, das hier sind Jack und Alice und Jack ist ein Arschloch, der seine Frau in eine Simulation steckt und warum tut er das, wie entwickelt sich das und was ist die Geschichte hinter dieser ganzen Simulation und sowas. Und das bringt mich dann auch wieder zu Gemma Chan und ihrer, jetzt muss ich gucken, Shelley heißt sie, weil da habe ich mir auch gedacht, da verfehlt Wilde irgendwie so ein bisschen in der Inszenierung so die Struktur. Weil es ist am Ende ja Shelley, die ihren eigenen Mann mit dem Messer umbringt, wo ich mir schon im Film gedacht hätte, warum darf Florence das, also warum darf Alice das nicht machen? Das wäre doch eigentlich für sie so der ultimative Befreiungsschlag, irgendwie ihn umzubringen. Aber gleichzeitig verbindet man das ja dann mit diesem komischen Kuppelgebäude in der Wüste, wo sie, wenn sie das anfasst, dann wacht sie ja dann wieder auf und so.
Aber Florence hat ja keine wirkliche Beziehung zu Frank. Also ich finde es eigentlich so schon, weil wer ist der Schuldige quasi für Alices Situation? Jack.
Ja, ja.
Und da finde ich es irgendwie passend. Ich finde es auch gut. Aber da weiß man wieder nicht, warum heißt Shelley heißt sie, Gemma Chance. Also wie lange ist sie quasi schon wach, wenn man das jetzt vielleicht so nennen kann? Also ist ihr bewusst die Situation? Warum passiert das jetzt?
Ja, genau. Also irgendwie so, warum macht sie das jetzt halt in diesem Augenblick? Weil ich meine, was ich ganz interessant fand, war so diese kleine Note, die man halt Olivia Wildes Rolle mit reingibt, die ja dann irgendwann gesteht so, du, ich bin ganz offen und bewusst hier, weil hier habe ich wenigstens meine Kinder, die ich offensichtlich irgendwie durch irgendwas verloren habe oder so, und ich will hier bleiben, so. Was dann natürlich auch irgendwann erklärt, warum sie bei bestimmten Sachen einfach nicht mit dabei ist. Aber diese Rolle von Shelley, finde ich, geht mir zu sehr unter, und dass sie dann am Ende ihren Mann umbringt, wo mir die ganze Zeit suggeriert wird, so, theoretisch steckst du doch mit ihm unter einer Decke irgendwie. Ja.
Vor allem sagt sie ja, now it's my turn.
Ja.
Oder time oder so.
It's my time now.
Und dann kommst du raus und denkst so, ja, was?
Das habe ich mir.
Das ist denn Don't Worry Darling 2. Jetzt, jetzt schlagen die Frauen zurück und dann sind alle Männer plötzlich irgendwie.
Ich muss sagen, im Nachhinein war diese Szene mit einer der Szenen, die mich am meisten enttäuscht haben im Film. Mhm. Weil es resultiert nichts daraus.
Ja.
Ne? Also, ja, okay, it's my time now, aber ja, was ist denn jetzt deine Time? Also, was passiert denn jetzt?
Mhm.
Wird nicht gezeigt. Es wird nicht gezeigt, ob sie von den ganzen Geschehnissen rund um Victory und Frank Bescheid weiß. Man erfährt von ihrem Leben nichts. Und ja, ob sie davon Bescheid weiß und ob sie das gut heißt oder nicht. Es ist, finde ich, echt schade. Wirklich sehr schade. Gerade auch ja am Tisch. Es gibt diese Szene am Abendtisch bei dem Dinner, wo sie ja auch Frank den Rücken stärkt. Und ich fand aber, sie sah zwischendurch auch so ein bisschen zweifelnd aus. Oder zumindest als wüsste sie, wovon geredet wird. Das ist sehr, sehr konfus, ihre Rolle.
Ja, ja, genau. Konfus ist genau das Richtige. Weil diese Rolle, diese letzte Szene mit ihr macht halt wirklich einfach keinen Sinn. Und man merkt sie jetzt gefühlt immer mehr und mehr in unserem Gespräch. Die eigentlich spannende Geschichte spielt halt wirklich in der Gegenwart ab.
Ja.
Und das ist, glaube ich, hier ist halt so dieses, wir bauen den Film auf diesen Twist, aber viel interessanter wäre dieser Film, glaube ich, gewesen, wenn du den Twist verraten hättest und darauf dann die Geschichte aufbaust und dann halt wirklich erzählst, warum hat denn ein Frank das gemacht und was hat Jack jetzt wirklich dazu veranlasst, weil nur weil er am Ende irgendwie eine beschissene Perücke hat und irgendwie so ein kleines Bierbäuchlein und so, wo ich mir auch dachte, okay, ist das jetzt, um alle Harry Styles-Fans mal ein bisschen zu schocken, so nach dem Motto, so würde euer Harry aussehen, wenn ihr ihn geheiratet habt und so nach 5 Jahren lustloser Ehe oder irgendwie so.
Ja. Oder wenn er nie Popstar geworden wäre. Keine Stylisten, keine Make-up-Artisten.
Ja, da habe ich mir auch gedacht, so was soll das jetzt? So einfach, um so ein bisschen zu zeigen, so, okay. Das ist so, das nochmal auf die Spitze treiben, so, er ist halt so der krasseste Loser schlechthin und kriegt irgendwann nicht mal mehr gebacken, dass er sich die Haare wäscht und mal zum Friseur geht oder irgendwie sowas. Da sind wir wieder bei dem Punkt, so, es ist halt einfach sehr mit der Bratpfanne, so, Feminismus mit der Bratpfanne und so, der hier leider halt wirklich so nach dem, ja, alle Männer sind doof und schlecht und es ist einfach schade so, weil es ist einfach eine Debatte, die viel geführt wird und ich habe so das Gefühl, dieser Film trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass wir besser über das ganze Thema Männer und Frauen irgendwie sprechen werden oder so.
Nee. Vor allem klammert es halt auch so viel aus.
Na klar, also, das kommt dann noch dazu. Halt also das ist, ja, das ist halt einfach schade so. Es ist halt wirklich so ein Film Style over Substance.
Ja, ja. Ich denke mir halt auch einfach, wenn wir jetzt darüber reden, eigentlich wäre das drumherum eine viel interessantere Geschichte. Wie ist die Welt in der Gegenwart, also wie nimmt die das Ganze wahr? Ist es ein bekanntes Projekt, weißt du? Solche Fragen habe ich gleich gestellt, weil es kann ja auch nicht sein, dass eine Chirurgin, die da und irgendwelche Tagesdienste so lange hatten, sich auch noch, also rechtens irgendwie beschwert, dass sie nur wenig Pausen hat und da und wieder gefragt wird. So ist es ja einfach. Dass sie einfach ausfällt, weil sie an ein Bett gefesselt ist. So, hey, da muss doch irgendjemand drumherum sein. Und ja.
Siehst du, und da könntest du dann noch wieder eine geile Thriller-Story rummachen, wenn du irgend so einen Agenten, so einen Cop oder irgendwie sowas hast, wo plötzlich ermittelt wird, okay, überall verschwinden ständig Frauen und es gibt im Internet irgend so ein mysteriöses Ding, das nennt sich Victory Group, keiner weiß so genau, was das ist, aber dann denke ich mir auch, ja, okay, Jack guckt sich diese Videos auf YouTube an, so krass geheim können die jetzt auch irgendwie nicht sein, geh auf www.victoryproject.com und melde dich an, bestätige, dass du über 18 bist und sei mit dabei, das ist echt. Wie gesagt, ich finde es schade so, weil ich hatte mich echt drauf gefreut und man sieht ja auch durchaus, dass da irgendwie Potenzial drinsteckt. Ja, ja. So, ne? Und,
ich habe mich auch zwischendurch gefragt, ob es da nicht noch eine Kritik am so Metaverse sein soll, so Facebook. Aber das ist nochmal so eine andere Sache vielleicht.
Aber das wäre auch alles wieder weit gegangen. Ja. Alles, was wir uns fragen, wie du ja eben auch schon ein paar Mal gesagt hattest, Sebastian, ist eigentlich echt die Geschichte drumherum oder das... Warum? Deswegen
liebe ich immer wieder diese Podcasts und mich über solche Filme auseinanderzusetzen, weil so häufig haben wir jetzt schon, gerade so bei Filmen, die einfach irgendwie nicht so gut angekommen sind, sind wir im Gespräch einfach auf viel bessere Sachen gekommen, wo ich jedes Mal denke, okay, ich weiß noch unser Morbius-Talk, wo wir dann echt irgendwie auch so zwei Sachen aufgeschlüsselt haben, so wie man es vielleicht hätte noch anders machen können. Vielleicht müssen wir echt irgendwann so in unserer Freizeit Drehbücher schreiben obwohl die sind dann vielleicht zu intelligent für Hollywood. Hat er nicht gesagt.
Das bessere Don't Worry,
Darling. Genau. Ich glaube, dann sind wir jetzt durch, oder? Oder habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt?
Nö. Ich finde, angucken kann man sich ihn auf jeden Fall, würde ich noch sagen. Aber ich glaube, der Film ist ein bisschen Opfer seiner eigenen Erwartungen geworden.
Ja, und vor allen Dingen Opfer dieser ganzen Skandale.
Genau.
Also das glaube ich, ist mittlerweile, und ich weiß, ich mag sowas eigentlich immer gar nicht sagen, aber es ist so ein Film, wo ich mir denke, okay, ja, warte halt einfach, bis er auf Netflix oder Amazon kommt und guck ihn dir zu Hause an. So.
Ja,
ne? Weil
tatsächlich, ja.
Das ist so.
Aber die Skandale werden dazu führen, dass die Leute wieder ins Kino rennen, weil du wieder die anderen Leute erreicht hast. Danach
muss man mal schauen, aber wie gesagt, also ich meine, so wenn ich jetzt so auf Instagram gucke, so zumindest so den Filmleuten, denen ich da auch so folge und so, die da kriegt man ja schon sehr viel mit, dass sie einfach sagen so, okay, es ist kein guter Film.
Aber die Filmexpertin schlechthin, Kim Kardashian, hat gesagt, das ist ein super Film.
Kim Kardashian hat irgendwie vor ein oder zwei Tagen eine Instagram-Story gepostet, dass sie den Film schon gesehen hat und ihn großartig findet.
Damit haben wir sehr schön den Rahmen nochmal geschlossen zu unserer Gossip-Schiene, die wir hier angefangen haben. Und für alle da draußen nochmal, es tut mir leid, dass wir damit anfangen mussten, aber bei diesem Film geht es auch nicht anders. Also es wäre auch komisch gewesen, wenn wir gar nicht drüber gesprochen hätten. Und wir haben jetzt, glaube ich, guck mal auf die Uhr, wir sind jetzt 1 Stunde, 6 Minuten. Also das heißt, wir haben auch noch genügend über den Film gesprochen, um jetzt nicht irgendwie hier als der neue Gossip-Podcast durchzugehen. Wäre mir auch zu langweilig, aber gut. Dann sind wir jetzt wirklich durch. Melle, vielen lieben Dank, dass du aus München hier angerast bist, um noch rechtzeitig zum Podcast zu sein.
Gerne, gerne.
Ein Hoch auf die Deutsche Bahn, die heute mal pünktlich gewesen ist. Mo, vielen lieben Dank, dass du heute mal hier warst.
Sehr gern.
Wir haben ja was haben wir vorhin gegrübelt? In welchem
Podcast?
Der Spion
von nebenan.
Genau,
der
Spion von nebenan. So, das ist der letzte Nicht-Covid-Film gewesen. Oh. So, der kam am Donnerstag raus und am Wochenende drauf war irgendwie dann groß Lockdown und alles. Mhm. Also war echt schade. Vor allem, weil der Spion von nebenan tatsächlich irgendwie ein süßer Film gewesen ist. Und der größte Dank gilt natürlich allen da draußen, die Woche für Woche einschalten, zuhören und uns auch, wie ich finde, vermehrt Post schicken.
Ja.
Also es freut mich total. Also erstmal freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und Spotify bewertet, da Kommentare ablasst. Aber alle die uns an leinwandliebe@filmstarts.de Mails schicken, vielen, vielen Dank. Wir kriegen total viel, auch richtig guten Zuspruch. Und Leute schreiben auch, wie toll sie das finden und geben so viele Filmtipps, über die wir noch sprechen sollen. So, meine Liste wird auch irgendwie gefühlt immer länger und länger so an Filmen. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen, weil das ist ja für uns einfach auch nochmal so ein bisschen Bestätigung unserer Arbeit und dass es ja irgendwo auch tatsächlich gut ankommt. Das freut uns natürlich sehr. Ich gucke auf meinen Tablet. Nächste Woche reden wir über einen Horrorfilm. Einen Horrorfilm, den wir hier tatsächlich sogar mit Moviepilot und Filmstart zusammen am Montag, wenn ihr das jetzt hier hört, ja genau, also wenn diese Folge am Donnerstag rauskommt, am Montag haben wir hier in Berlin ein super krasses Special Screening, für das auch schon gar keine Plätze mehr frei sind, wie man mir gesagt hat, was natürlich auch ziemlich, ziemlich cool ist, dass wir da irgendwie diesen Saal voll kriegen. Wir reden über den Horrorfilm Smile. Oder Smile, ich weiß gar nicht, wie der Deutsche...
Siehst du es auch.
Siehst du es auch, genau. guckt euch den Trailer an. Sehr, sehr... Also der Trailer hat mich damals schon echt gehuckt. Dann wurde ich erst wieder ein bisschen skeptisch, weil ich gesehen habe, dass der Regisseur hier quasi seinen eigenen Kurzfilm in Langfassung bringt. Weil es gibt leider viel zu viele Horrorfilm-Kurzfilme, die dann irgendwie als Langfilm einfach nicht funktionieren. So dieser Lights-Out-Film zum Beispiel. Der Kurzfilm ist absolut fucking gruselig und der Langfilm ist halt einfach öde. Aber Smile ist die willkommene Ausnahme der Regel. Yves und ich durften den ja dann schon sehen vorab und also ich freue mich jetzt schon darauf, diesen Film in einem großen, vollen Kino zu gucken, weil ihr werdet so viel springen, weil dieser Film hat so viele gute Scares, so da muss man, glaube ich, das Popcorn irgendwie abstellen oder so, weil am Ende werden alle. Und wie wir den Film dann tatsächlich fanden, natürlich auch mit Leuten aus der Redaktion bequatschen wir nächste Woche. Und jetzt habe ich genug geredet. Ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.